Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen, fast live aus Hamburg.
Es ist Freitag, der 6. März 2020. Ich bin Lars Nikolaisen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast ist die Anwältin für Menschlichkeit. Heute bei mir zu Gast ist Regina Först. Ja, herzlich willkommen zur 18. Folge des Nun mal deutlich Podcasts. Endlich wird dieser Podcast volljährig, wurde auch mal Zeit. Und was ist alles bitte passiert seit der letzten Folge, seit meinem Gast Marc Breckwold, ja, letzten Freitag? Ist der Wahnsinn, was alles passiert ist in den letzten 7 Tagen. Egal ob im Fußballstadion oder in der Politik oder natürlich in den Nachrichten. Es ist wirklich viel passiert und in unserer Branche ist auch unglaublich viel passiert. Und deswegen denke ich, sonst würde es ja den kompletten Rahmen sprengen. Ich konzentriere mich natürlich bei diesem Podcast auf unsere Branchenthemen. Also, lasst uns jetzt zusammen durch die 18. Folge gehen und blicken wir zunächst einmal gemeinsam zurück auf die zu Ende gehende 10. Kalenderwoche. Ihr habt es sicherlich alle mitbekommen. Die größte und wichtigste Branchenmesse des Jahres, die Top Hair Messe, sollte an diesem Wochenende in Düsseldorf stattfinden und wurde am letzten Samstag abgesagt, beziehungsweise die Messe wurde verschoben. Oh Mann, unter den gegebenen Umständen mit dem neuartigen Coronavirus und allem, was dazugehört, ist diese Entscheidung sicherlich nachvollziehbar und richtig. Aber eine so große Messe so kurzfristig absagen zu müssen, das fällt sicherlich alles andere als leicht. Grund genug für mich, mal bei der Chefredakteurin der Top Hair anzurufen und zu fragen, wie es ihr eigentlich zurzeit so geht. Hallo Frau Kantler.
Hallo Herr Nikolaisen.
Na, wie geht es Ihnen denn jetzt?
Ach, ich sag Ihnen, mittlerweile geht es mir wieder ganz gut. Wir konnten ja gestern Mittag um 12 die Nachricht rausschicken, dass die Top Hair 2020 doch noch stattfindet. Nämlich, wie Sie sicher wissen, im September, 19. 20. September. Und damit ist für uns jetzt erstmal eine wirklich schlimme, anstrengende, intensive Woche zu Ende mit vielen emotionalen Hochs und Tiefs.
Das glaube ich total gern. Also das heißt, die Steine sind gepurzelt jetzt.
Die sind gepurzelt. Ich nehme an, man hat das Rumpeln hören.
Nehmen Sie mich doch mal kurz mit. Wie lange wird eigentlich an so einer Messe gearbeitet? Ist das wirklich mehr oder weniger, wenn die Messe beendet ist, dass man schon an der nächsten Messe arbeitet? Oder wie lange haben Sie jetzt an der Messe 2020 intensiv gearbeitet?
Ja, im Prinzip stimmt der Spruch schon. Nach der Messe ist vor der Messe. Also wir haben Kollegen, ein, zwei hier in der Redaktion, die arbeiten wirklich das ganze Jahr intensiv an dieser Veranstaltung.
Ja, Wahnsinn.
Wenn man, die Redaktion ist auch das ganze Jahr über mit eingebunden, aber natürlich jetzt nicht ganz so intensiv wie der Kollege, der das Messeprogramm organisiert. Aber wenn Sie zum Beispiel das Visual, also dieses Mädchenmotiv, mit dem jedes Jahr neu geworben wird für die Messe, wenn Sie das dazu nehmen, dann sind es eigentlich schon 1,5 Jahre. Also da sind wir schon, da gibt es eigentlich schon das Motiv für 2021. Aber man kann im Prinzip sagen, ein Jahr wird daran intensiv gearbeitet.
So, und dann ist es ja ungefähr eine Woche her, wo Sie die Entscheidung gefällt haben, wir können den aktuellen Termin nicht mehr halten.
Ja, noch nicht mal eine Woche, ja.
Ja. Wie haben Sie sich denn da gefühlt? Wie ging denn dieser Prozess vom... Ich kann mir vorstellen, wie bei vielen von uns, man hört die ersten Corona-Nachrichten und sagt, naja, es trifft uns höchstwahrscheinlich nicht so schlimm, das wird höchstwahrscheinlich nur aufgebauscht und dann kommt es immer näher, dann kommt es nach Europa, dann kommt es auch immer näher zu Ihrem Termin. Nehmen Sie uns da doch mal mit. Wie haben Sie sich da so gefühlt?
Ja, sehr gerne. Es ging dann, natürlich haben wir das verfolgt über all die Wochen hinweg, aber es ging dann letztlich wahnsinnig schnell. Also es war, ich kann mich erinnern, es war Rosenmontag. Das ist also jetzt gerade mal 1,5 Wochen her. Da kam die Absage der Cosmoprof.
Stimmt.
Wir, Wir erinnern uns, da waren schon ganze Regionen in Norditalien abgeriegelt. Es gab ein staatliches Verbot. Davon waren wir an diesem Tag meilenweit entfernt. Es hat einen Anruf bei uns und ich glaube zwei Anrufe bei der Messe gegeben, ob das irgendwie auch die Messe in Düsseldorf, die Topher betrifft. Da haben wir gesagt, nein, wir haben kein italienisches Publikum, keinen italienischen Aussteller, asiatisches sowieso nicht. Bei uns wird das nicht betreffen. Das war der Montag. Und innerhalb von 2-3 Tagen hat sich die Lage so zugespitzt, dass wir gesagt haben, um Himmels Willen, so können wir nicht rausgehen. Und innerhalb von 100 Stunden, oder es waren 102 oder 103, aber wirklich in ganz kurzem Zeitraum, war dann klar, wir müssen absagen und dem ging also ein Prozess voraus, ja, müssen wir wirklich, ja, wir müssen wirklich, oh Gott, das ist furchtbar. Dann kamen viele Reaktionen von außen, Social Media, der Druck wurde größer und größer. Für uns war es traurig, natürlich, wir hängen hier mit Herzblut an dieser Messe. Ich glaube, das merkt man der Veranstaltung auch an, dass das für uns kein, naja, Nebenprojekt ist, sondern wir hängen da alle wirklich mit ganz persönlich mit drin. Aber letztlich war dann klar, ja, es ist traurig, aber wir wollen niemand gefährden, keinen Aussteller, keinen Besucher. Das ist das Allerwichtigste. Und als dann die Entscheidung draußen war, waren wir zwar frustriert, traurig, enttäuscht, aber auch erleichtert. So ging das also innerhalb dieser Tage vonstatten und es kam uns lange vor, waren aber wirklich eigentlich nur 100 Stunden.
Wahnsinn. Wahnsinn. Da geht man durch ein, ja, wie Sie es gesagt haben, ne, durch Hochs und Tiefs innerhalb von kürzester Zeit.
Ja.
Ist man eigentlich für so einen Fall, wenn man sagt das ab, gibt es da überhaupt eine Versicherung? Ist man da zumindest auf der finanziellen Seite abgesichert?
Also ob es eine Versicherung gibt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann aber sagen, die Topher ist nicht versichert. Weil so etwas war ein so unvorstellbarer Fall. Das hat es, seit es die Topher-Messe gibt, noch nie gegeben. Ich habe auch mit der Messe Düsseldorf gesprochen. Die haben auch gesagt, sie können sich an nichts Vergleichbares erinnern. Nein, wir sind nicht versichert.
Das bedeutet aber ja auch jetzt einen hohen Berg an Kosten, oder?
Ja, das bedeutet es mit Sicherheit. Wie hoch der Berg dann ist, kommt natürlich jetzt darauf an, wie viele Aussteller auch im September kommen, wie viele Besucher im September kommen. Also da kann man natürlich einen Teil der Kosten, die jetzt auf uns zukommen oder gekommen wären, in den September schieben. Aber dann gibt es natürlich einen ganzen Berg von Kosten. Also da ist das Geld schon ausgegeben. Nur so ein Beispiel, die gedruckten Werbemittel. Wir hatten einen Vorbericht, der nicht nur der Top herbeigelegen ist, sondern auch den Wettbewerbsmedien. Der ist natürlich raus. Das müssen wir wiederholen. Wir haben vor mir, liegt noch ein Exemplar des gedruckten Guides, also des Messeprogramms. Wir haben das mit 60.000 Exemplaren drucken lassen, um das also der Top herbeizulegen. Aber natürlich, das würde ja überall auch auf der Messe ausliegen, damit die Leute da ein Programm haben. Das Geld ist ausgegeben, das ist weg.
Wir haben stimmt, und das können Sie im September auch nicht nochmal verwenden, ne? Weil vielleicht andere Aussteller dazukommen und...
Also erstens steht da 7.8.3. drauf.
Das ist naja, das könnten dann, wir alle noch vor Schmerzen.
Da haben wir auch unseren Ehrgeiz. Aber, aber es muss sich ja jetzt erst rausstellen, wer kann überhaupt an diesem September-Termin dabei sein. Alle, die Aussteller, auch die Akteure, haben natürlich ihr eigenes Jahr geplant. Da wird es sicherlich Verschiebungen geben. Und jetzt muss ich in der nächsten Zeit einfach rausstellen, gibt es da nur einzelne Löcher im Programm, die wir da irgendwie wieder füllen müssen, oder muss man alles komplett neu anfassen, um das rund zu kriegen und sowas? Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen und dann wird natürlich ein neues Programm gedruckt werden, klar.
Gab es denn da schon irgendwelche ersten Gespräche und Kontakte gerade mit Großflächenausstellern?
Also es gab die ganze Zeit über, noch vor der Absage, jetzt in dieser Woche nach der Absage, es gab immer wieder Anrufe, wie geht das denn weiter, wie ist das denn jetzt? Der Termin ist ja noch nicht so lange kommuniziert, aber grundsätzlich waren viele sehr, sehr positiv eingestellt und haben gesagt, ja, wir möchten gerne noch in diesem Jahr. Also die grundsätzliche Bereitschaft der Aussteller ist überwiegend da. Aber ob der Termin jetzt für jeden Einzelnen machbar ist, das müssen die nächsten Tage, vielleicht auch die nächsten 1-2 Wochen zeigen.
Das stimmt. Ich habe es da relativ einfach. Ich gucke auf meinen Kalender und ich bin ziemlich begeistert von diesem Datum. Denn der September ist bei mir auch voll. Am 1. September-Wochenende feiere ich meine Silberhochzeit. Und am letzten September-Wochenende feiern die Intercoiffeur ihr Festival. Und sie kommen genau dazwischen. Das finde ich gut. Das passt
bei
mir.
Und sie kommen und halten einen Vortrag, der sicherlich wieder ganz viele Zuhörer begeistern wird. Da freuen wir uns heute schon drauf.
Ja, freue mich auch drüber. Aber ich möchte Sie nicht entlassen, um noch mal bei einem Punkt nachzuhaken, der auch für mich und ich denke auch für viele, die sich in den sozialen Medien aufhalten, schon ein wichtiger Punkt ist. Sie haben gesagt, es gab nachher auch viel Druck, bevor diese Entscheidung abzusagen, viel Druck auch auf diesen Kanälen. Ich habe mir mal vor ein paar Tagen mal ein paar Reaktionen durchgelesen auf einen Post, den die Topper veröffentlicht hat, als noch geschrieben worden ist, also die Messe findet statt, wir freuen uns drauf, ne? Alles ist in Ordnung. Was da an Shitstorm kam und auch teilweise an bösen Kommentaren, das muss ich sagen, das hat mir schon zu denken gegeben. Das tat selbst mir weh, obwohl ich ja nur, ja, also obwohl ich ja direkt mit der Messe gar nichts zu tun habe. Wie kommt denn das bei Ihnen an? Lesen Sie so etwas überhaupt?
Ja, selbstverständlich. Wir müssen ja, also wir wollen gern darauf auch antworten. Das ging in diesem Fall ein bisschen schlecht, weil es kam dann irgendwann der Punkt, wo wir geschrieben haben, ja, die Verantwortlichen sitzen jetzt zusammen und überlegen, wie das gehen soll. Und wir konnten dann, das hat länger gedauert. Die Leute sagen, muss doch schneller gehen. Es war in diesem Jahr das vielleicht als kleiner Einschub noch. Es gibt in Düsseldorf im Frühjahr Messen, die jedes Jahr stattfinden, dann solche, die alle 2 Jahre, alle 3 Jahre und alle 4 Jahre stattfinden. Mhm. Und alle 12 Jahre nur treffen alle diese Messen aufeinander. Und genau das ist dieses Jahr der Fall. Also da ging es nicht nur um die Topher, da ging es auch nicht nur um die Beauty. Da ging es um die Topher, um die Beauty, um die ProWine und um 7 andere Messen. Und das ist, also wenn man sich das vorstellt, dann kann man, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen, dass wir nicht, dass das erstens eine Entscheidung ist, die ein bisschen Zeit braucht, ja. Auch von Seiten, vor allem von Seiten der Messe, und dass wir da nicht stündlich irgendwelche Sachen verkünden können. Also deshalb haben wir die Ungeduld der Leute schon verstanden und hätten gern in engerem Abstand einen Post rausgelassen. Aber selbstverständlich haben wir, ja, das tut weh und ja, das hat uns alle angefasst. Und diese Woche hat tatsächlich Spuren hinterlassen. Also wir sind alle ein bisschen bleich. Und also wenn ich von mir sprechen darf, so dunkle Ringe unter den Augen. 3-mal habe ich meinen Friseurtermin abgesagt. Also ich bin froh, dass
ich... Wie bitte?
Ja. Aber ich sage Ihnen, morgen gehe ich. Also morgen habe ich den Ersatztermin. Und dazwischen bin ich froh, dass es sich hier um ein Audioformat handelt und dass Sie mich hier nicht sehen können.
Also Frau Kantler, Ihnen und Ihrer Crew sei natürlich gerade dieses Wochenende mehr als gegönnt. Ich freue mich, dass Sie ja schon wieder mit viel Energie und mit viel Freude dieses Gespräch führen konnten. Und insofern hoffe ich, dass sich jetzt wirklich alles zum Besseren wendet und wir uns alle fröhlich mit viel Energie und mit viel positiver Neugier uns dann spätestens im September in Düsseldorf auf der Topper-Messe treffen, die auch wieder in Verbund ist mit der Beauty, glaube ich, ne?
Jawohl, genau so ist es.
Super. Super. Dann ist es ja nicht aufgehoben, dann ist es ja wirklich nur verschoben. Da freue ich mich.
Ich freue mich auch und ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Nikolaisen.
Mein heutiger Gast, Regina Först, zählt zu den erfolgreichsten Referentinnen und zu den renommiertesten Unternehmensberaterinnen im deutschsprachigen Raum. Sie ist die Expertin für Menschlichkeit und Erfolg im Business und sie bringt mit ihrer vom Ich zum Du zum Wir Strategie, sie bringt Führungskräfte und Mitarbeiter dazu, wirklich nachhaltige Veränderungseffekte zu erzielen. Sie ist Bestseller-Autorin, sie ist seit 30 Jahren in diesem Business aktiv und sie gehört zu den Top 100 Speakern in Deutschland. Alle Informationen über Regina Först findet ihr auf einem Link, den ich in die Shownotes packe.
Regina und ich, wir kennen und schätzen uns schon seit vielen Jahren, haben schon oft gemeinsam auf einer Bühne gestanden, sehr oft für Vella, aber auch zum Beispiel letztes Jahr auf der Top-Hair-Messe in Düsseldorf. Und Regina Först coacht da auch vor einiger Zeit einige meiner Mitarbeiter und meine Frau und auch mich genau zu diesem Thema Führung, genau zu diesem Thema vom Ich zum Du zum Wir. Ich habe Regina vor kurzem hier nach Hamburg ins Podcast Loft eingeladen, um mit ihr genau über dieses Thema, nämlich über Führung im Handwerk, Führung im Friseurberuf zu sprechen. Und dieses Gespräch, das nahmen wir bereits vor gut 2 Wochen auf. Und damals war es noch überhaupt nicht abzusehen, dass die Top-Hair-Messe in Düsseldorf verschoben wird. Weil wir aber dachten, dass diese Folge, dieses Gespräch jetzt am Freitag vor der Messe erscheinen wird und wir ja beide auch am Wochenende in Düsseldorf auf der Bühne hätten stehen sollen, sprachen wir auch mit viel Vorfreude über die Top-Hair-Messe. Also, ich lasse das jetzt genau so, wie es war. Ungeschnitten und roh, so wie ihr es kennt. Aber ich bitte euch natürlich, die Teile, wo Regina und ich über die Messe sprechen, mit einem großzügigen Lächeln zu versehen und daran zu denken, naja, die Messe ist ja nur verschoben. Sie findet ja statt, wie wir es gehört haben, im September. Und dann werden Regina und ich auch da sein. Also insofern, es ist nichts verloren gegangen, es ist nur verschoben. Gut, also jetzt wünsche ich euch viel Inspiration und gute Unterhaltung mit dem Nummer deutlich Talk mit mir und mit Regina Först. Herzlich willkommen im Hamburger Podcast Loft, Regina Först.
Ich freue mich total, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Dass das mit uns beiden geklappt hat, ist super, oder?
Ja.
Sehr gut. Und wir haben uns auch ein Getränk hier hingestellt, das muss ich schnell aufmachen, weil da steht, glaube ich, schon seit 10 Minuten zwischen uns. Eine Lütz Landlust Johannisbeerschorle.
Sehr gut,
Lütz,
ja.
Das klingt mach mal so ein bisschen hier, holsteinerisch, ne? So.
Ja, das kann gut sein. Ja? Landlust ist auf jeden Fall schon mal gut.
Ist, ja, finde ich super. Voilà. So, bitteschön.
Du bist mir ein Gentleman, danke.
Das ist alles hier. Das ist für den Effekt. Ach, wunderbar.
Kriegen die Hörer gleich Durst.
Ja. Ja, vielen Dank, dass du hierher gekommen bist ins Loft. Ich freue mich dreifach. Ich freue mich zum einen deswegen, weil wir beide, finde ich, immer viel zu wenig Zeit miteinander verbringen. Mhm. Ich finde die Gespräche zwischen uns immer ganz wertvoll.
Mhm, ich auch.
Aber nichtsdestotrotz sieht man sich dann doch gar nicht so häufig. Insofern bin ich mal ganz egoistisch und finde das ganz toll. Auch unser Vorgespräch, was wir eben schon hatten, als das Mikrofon noch nicht an war, das war ganz wunderbar. Zum anderen, das Thema Führung ist ein, finde ich, super spannendes Thema, das du ja schon lange begleitest und das wir heute auch nochmal besprechen werden, weil ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer, die in diesem Handwerksberuf sind, vieles Friseure, aber auch, wie ich aus Zuschriften weiß, mittlerweile auch schon teilweise andere Handwerksberufe, dass man sagt, ich glaube, das wird so wenig trainiert und da wird so wenig Wert drauf gelegt. Aber wenn halt die Atmosphäre in einem Unternehmen nicht gut ist, weil die Führung nicht gut ist, hast du halt ein echtes Problem.
Ja, das haben viele gerade zur Zeit.
Ne? Und deswegen ist es gut, dass wir nochmal darüber sprechen. Und das dritte und letzte ist, heute ist Freitag und morgen beginnt die Messe in Düsseldorf, bei der wir beide ja auch uns wiedersehen. Ja. Es dauert ja gar nicht mehr lange. Und ich weiß, wenn ich dich jetzt nicht vor dieser Messe als Gast gehabt hätte, hätten mir ganz viele den Kopf gewaschen, weil ich schon öfter die Kritik bekommen habe, Lars, bei dir war noch kein weiblicher Gast.
Wirklich?
Ja, ist so.
Also komm.
Es ist verrückt. Und deswegen, diese Lücke schließt du jetzt auch noch.
Mein Gott.
Und wenn mir jemand am Wochenende mich anspricht und sagt, ja, Lars, dein Podcast immer nur Männer, sage ich, nein, die aktuelle Folge, Regina Först. Also, Regina.
Was für eine Ehre.
Nee, und was für ein gutes Timing auch von dir. Das ist echt, echt super. Regina.
Ja.
Wenn man sich mit dir beschäftigt, deine Tätigkeiten als Autorin und als Speaker zum Thema Führung, zum Thema Menschlichkeit, dann kann man verfolgen im Internet, dass du für so viele unterschiedliche Branchen aktiv bist. Mhm. Ja, du wirst gerufen von Handwerkern, in diesem Fall der Friseurbranche, aber auch vom Einzelhandel, von Versicherungen und ach, Gott und die Welt, Bankhäuser und. Du
kommst also mit so vielen unterschiedlichen Berufen in Kontakt. Gibt es da eigentlich so diesen typischen Banker, den typischen Versicherungsmakler, den typischen Friseur? Also hat jede Branche die Menschen, die sie verdient?
Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, es gibt Tendenzen. Also ich glaube, jemand, der sehr Excel-verliebt ist, sehr detailorientiert ist, der kommt per se erstmal sehr gerne in eine Bank rein zum Beispiel oder Versicherung, weil er einfach liebt, die Statistik zu haben und da zu gucken. Jemand, der sehr kreativ ist, geht vielleicht eher in das Handwerk rein und hat deutlich mehr Freude daran, seine Kreativität zu leben. Aber ich spreche ja in allen Branchen einen Schwerpunkt an, das ist der Mensch mit seinen Bedürfnissen. Und darum ist es jetzt für mich per se völlig egal, mit meinem Inhalt, egal ob ich in der Bank bin, die spreche ich anders an als Friseure. Friseure sind ja meine Lieblingsbranche, ganz klar. Ja, einfach weil wir besser passen, wir passen besser zusammen.
Sagst du es bei anderen Branchen auch jetzt? Hey. Dieser Podcast heißt nun mal deutlich, Regina. Jetzt mal ganz ehrlich, sagst du, die Bankbranche ist eigentlich meine Lieblingsbranche?
Nee, ich habe gerade neulich von einem Banker gehört, der hat gesagt, ich bin zu Tode studiert, ich brauche sehr viel, sehr lange, ich verstehe, worüber sie reden. Und das stimmt ja, worüber ich rede, aber die sind dann oft so verkopft. Und deswegen sage ich ja oft bei den Friseuren, Mensch, kommt doch mal mit zu so einem Bankvortrag, ja? Da sitzt keiner in der ersten Reihe. Und wenn sie die Tische nicht vor sich haben, haben sie sowieso schon Abreisegedanken, weil sie denken, Gott, jetzt muss ich nach vorne. Und guck dir die Top-Hair an. Die schmeißen sich in die erste Reihe und am liebsten sitzt sie noch auf der Bühne. Also so mutig, lustvoll, zeigt mir, wie es geht bei allen Referenten ja auch. Und das glauben die Friseure oft gar nicht. Und natürlich liegt mir das mehr, als wenn ich erstmal jemanden gewinnen muss, ne?
Ja. Kann ich nachvollziehen.
Deswegen brauche ich da einen Tick länger zum Warming-up bei den ganz Verkopften. Und die Branche liegt mir einfach sehr. Also ich glaube, ja, es gibt so typische Menschentypen tatsächlich auch in diesen Branchen. Aber ich würde nicht die grobe Richtung sagen, alle, die so sind, gehen in die Bank. Alle, die so sind, gehen
dahin. Das ist auch schwer. Ne? Man kann ja auch nicht sagen, alle Amerikaner sind so und alle,
ja, genau,
wie auch immer.
Ja.
Ja, und bei den Friseuren, da lege ich natürlich heute mal meinen Schwerpunkt drauf, ist ja klar. da kommt diese Offenheit und da kommt dieses in der ersten Reihe sitzen wollen und ich bin lernfähig und ich habe Bock. Aber da ist doch sicher auch diese Problematik, bin ich gut genug als Arbeitgeber, bin ich gut genug als Mitarbeiter? Also die machen sich, ich glaube, Friseure machen sich ja sehr viel mit dem Bauchgedanken und liegen damit ja vielleicht auch nicht immer richtig.
Mhm. Nee, das tun sie nicht. So sehr ich diese Art der Emotionalität und Spontanität wirklich liebe. Also das ist das Leichteste, finde ich, für einen Speaker, zu den Friseuren zu gehen, weil du hast erstmal ein Plus auf dem Konto. Du musst schon echt viel Bock missmachen, bevor sie sagen, so, nee, das geht jetzt nicht.
Habe ich aber auch schon ein paar Speaker erlebt, wenn ich das mal sagen darf.
Ja?
Wir wollen jetzt hier keine Namen nennen, aber doch, gibt es auch schon.
Ja, also das ist, empfinde ich als also deutlich seltener. Aber, und jetzt kommt man wirklich mein großes Aber, diese Spontanität, diese Emotionalität hilft nicht bei der Nachhaltigkeit. Und das ist etwas, wo ich wirklich einen großen Punkt sehe, dieses, ich gehe zu den Seminaren, ich höre mir die Vorträge an, das nehme ich mir auch richtig vor, ne? Und das ist Mittwoch wieder wie immer und dann geht es wieder los und da, finde ich, verlieren sie auch die Glaubwürdigkeit den Mitarbeitern gegenüber, wenn du erstmal 3 Tage gelobt wirst, bis die Wände wackeln, weil der Chef gerade oder Chefin gerade vom Seminar kommt und dann 3 Tage später denkst du als Mitarbeiter hoffentlich, ist der Anfall bald wieder vorbei, dieses Walk Your Talk. Und da wünschte ich mir tatsächlich mehr Tiefe, mehr Nachhaltigkeit, mehr dranbleiben, sich immer wieder als Führungskraft auch zu sehen, wer bin ich überhaupt, wie will ich überhaupt führen? Ich meine, Chef ist in Deutschland Kündigungsgrund Nummer 1. Und da können wir alle mal hingucken, wie machen wir das eigentlich jeder auf seiner Position? Da ist ganz viel Luft nach oben.
Weil Friseure zu emotional sind oder eventuell zu kurzfristig denken, keinen längerfristigen Plan haben, immer wohl wissend, das ist jetzt sehr pauschalisiert. Und natürlich sprechen wir niemals für alle. Aber wenn du das so in der Breite siehst?
Ich glaube, das ist auch wirklich eine Herausforderung in der Branche, weil auf der einen Seite müsst ihr ja sehr schnell auf Trends reagieren. Da passiert ja ganz viel. Der Verbraucher, die Verbraucherin ist super informiert, kommt mit irgendeinem Bild auf Instagram, die Frisur will ich haben. Also du musst sehr schnell Trends aufspüren, deine Mitarbeiter, Mitarbeiterin fit machen. Und der Trend ist vielleicht im halben Jahr schon wieder vorbei. Also es geht gar nicht in die Tiefe des Wissens sozusagen, sondern du machst es ja, du bist doch richtig gut, aber im halben Jahr, du hast vielleicht eine andere Technik. Aber ich rede ja über Werte, über Tiefe, über eine Haltung, die dann zum Verhalten führt. Und da empfinde ich, wird zu wenig nachhaltig trainiert. Also das erlebe ich auch bei den Mitarbeitergesprächen, wenn ich so Salon-Einsätze mal habe. Das geht eigentlich nur um Daten, Fakten. Hast du das schon, hast du das gemacht? Keine 10 Minuten im Meeting, wo es nochmal um eine Wertschätzungsrunde geht, um das ganze Thema Sozialkompetenzen. Wie glücklich bist du hier? Und das kann mir keiner sagen. Glückliche Menschen sind immer erfolgreich, umgekehrt schon anders. Also da fehlt...
Glückliche Menschen sind immer erfolgreich?
Mhm. Für sich. Und Erfolg ist ja sehr individuell. Der eine sagt, ich will einen dritten Laden haben. Der nächste sagt, ich will aber mit 45 nur noch 3 Tage in der Woche arbeiten. Der nächste sagt, ich will ein Waisenhaus aufbauen. Das muss ja jeder für sich klar haben.
Da hast du recht, ja.
Was ist für mich Erfolg? Aber ich erlebe, und da gibt's ja auch unglaubliche Studien drüber, ne, wenn Menschen wirklich so bei sich sind, so glücklich sind, so gerne aufstehen, voller Vorfreude in den Tag reingehen und ihr Bestes geben, die sind einfach auch gesünder, haben eine andere Ausstrahlung, ziehen entsprechend auch die Menschen an. Also da bin ich ganz, ganz sicher. Ich bin ja ehrenamtlich viel mit dem Lächeltag im Hospiz auch. Und wenn dann Menschen von dieser Welt gehen, egal in welchem Alter, dann wird am Ende echt immer geguckt, war ich überhaupt glücklich? Und sie holen sich diese Glücksmomente nochmal vor und bedauern, was sie nicht gemacht haben. Ich glaube, am Ende des Lebens zählt, ist mein Leben gelungen. Und das hat ja viel mit Glück zu tun.
Jetzt habe ich einen ganz wilden Gedanken gerade im Kopf, weil wir ein Arbeitnehmermarkt sind und immer Mitarbeiter gesucht werden von unterschiedlichsten Firmen, nicht nur in der Friseurbranche. Aber bedeutet es dadurch, dass die Chance besteht, dass wir später mehr glückliche Menschen haben, weil du dir den Beruf aussuchst, den du wirklich willst?
Ja. Gibt's ganz klare Studien auch drüber, wenn du die Gemeinwohlbilanz, hast du vielleicht schon mal gehört, das hat ja der Sparda-Bank-Vorsitzende sehr stark da unten in München forciert und er hat einfach gesagt, ich will nicht nur an den Zahlen gemessen werden, sondern ich will auch wissen, wie glücklich sind die Mitarbeiter hier, ein Banker. Also ja, das ist ja, und das macht er schon viele Jahre mit großen Großbäckereien und so in München, hat vor vielen Jahren angefangen, Helmut Lind. Ja, wirklich lohnt sich mal ihn anzugucken, auch im Podcast. Und der sagt ganz klar, ich messe mich sehr daran, wie ist meine Gemeinwohlbilanz, auch Nachhaltigkeit natürlich, aber wie werden meine Mitarbeiter in den Stärken entsprechend eingesetzt? Können die ihre Werte hier leben? Wie glücklich sind sie auch? Und hat ganz klar festgestellt, wie Bodo Jansen auch ja mit seinem Upsalzboomweg, wenn die ihre Werte im Unternehmen wiederfinden, wenn sie ihren starken Talenten entsprechend agieren können, dann geben sie Gas. Ich meine, wir kommen auf die Welt und haben Bock, Gas zu geben. Ne? Wir liegen hier auf dem Sofa. Wir wollen gestalten, machen, tun. Aber gib mir die Plattform, Chef oder Chefin.
Und warum wird das dann in unserer Branche dann eventuell nicht ganz so gemacht, wie man es könnte? Weil diejenigen, die sich selbstständig machen in dieser Branche, das sind doch in der Regel die, die in einer Phase waren, wo sie die Ärmel hochgekrempelt haben, wo sie den schweren Weg gegangen sind. Mhm. Gesellenbrief, Meisterbrief, Bankgespräch, dann ein Geschäft eröffnen, vielleicht mit meinem eigenen Vor- oder Nachnamen noch über der Tür. Und also da ist ja dann ganz viel Feuer eigentlich.
Ja.
Aber welche Eigenschaften sind eventuell dann aber, also welche Eigenschaften benötigt man dann, um nicht nur für das eigene Unternehmen Feuer zu entfachen, sondern auch gut zu führen?
Ich würde das gar nicht auf die Branche beziehen. Ich finde, das geht branchenübergreifend, dieses Thema.
Okay.
Also auch ein Zahnarzt, ne, der macht jetzt die Praxis auf oder so. Aber dann kommt der Alltag. Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Wir starten, haben richtig Bock, sind mutig, trauen uns das, gehen über diese Hürden und dann kommt der Alltag. Dann habe ich Erwartungshaltung, ich denke, ich bin fachlich fit, die Miete kann ich bezahlen, das und das läuft und dann kommen die zwischenmenschlichen Themen. Also eigentlich sind wir doch den ganzen Tag beschäftigt mit zwischenmenschlichen Themen. Und das haben wir irgendwie alle nicht gelernt. Das ganze Thema Sozialkompetenzen eben, was wir weder in der Ausbildung noch in der Meisterschule noch im Studium, was immer wir gemacht haben. Das heißt, wie ich mit den Menschen agiere, ist wichtiger als das Was. Und das haben ganz viele überhaupt nicht auf der Agenda. Das kann man ja nachholen. Das ist ja kein
Hexenwerk. Kann man das lernen?
Ja, das kann man lernen. Aber die Voraussetzung ist, ich muss Menschen mögen. die Voraussetzung davor ist, ich muss mich selber mögen. Da fängt es ja schon mal an mit dem großen Problem.
Okay, also sich selber zu mögen ist vielleicht schwerer, als da Menschen zu mögen. Wenn du in diesen Beruf gehst,
ja,
der ja mit Menschen zu tun hat, wo du direkt am Menschen arbeitest, würde ich jetzt sagen, da dürfte doch keiner einen Beruf arbeiten, der nicht gern mit Menschen
arbeitet. Ja. Ja, doch.
Doch?
Ja.
Doch.
Aber ich bin ja bei dir, das wäre ja die Voraussetzung.
Das ist ja nicht die Voraussetzung.
Ja, genau, aber ich kann ja keinen wirklich authentisch mögen, wenn ich mich selber nicht mag. Also die Reihenfolge funktioniert ja nur in der Fassade, kann ich freundlich tun. Aber wir wissen, das Eisbergmodell ist ja nun mal umformiert worden. Ne? Wenn Freud noch sagte, 20% Bewusstsein, 80% Unbewusstsein, wissen wir jetzt, 5% Bewusstsein, Sachebene. Der Rest ist unterm Eisberg, das Unterbewusste, die Beziehungsebene zu 95. Das heißt, da bin ich ja ein ganz großer Gegner von. Wenn ich jemand freundlich bediene, ach, wie schön, dass Sie da sind, aber eigentlich schon seit 3 Tagen Bauchschmerzen habe, weil der Name der Kundin schon im Terminbuch steht und ich kann die nicht ausstehen. Also dieses Nett-Tun und eigentlich vom Gefühle, die doof finden, da kommt ja immer eine doppelte Botschaft rüber. Das spürt der andere ja auch. Also, ja,
aber wenn es der andere spürt, warum kommt der denn trotzdem wieder? Das habe ich auch noch nicht verstanden.
Tja,
also es gibt tatsächlich...
Das stimmt, das hast du recht. Das ist eine gute Frage.
In meinen 30 Jahren Friseur gebe ich zu, da gibt es tatsächlich Kunden, wo man denkt, oh Gott, die oder der. Ne? Das ist ja geschlechtsneutral. Aber man hat, weil man Dienstleister ist, weil man es so gelernt hat, man sagt dann nichts und man sagt, genau wie du es gerade sagst, na, hallo, na, schön, dass Sie da sind. In Wirklichkeit hoffst du, dass gleich die Stunde um ist und die wieder draußen ist. Aber die andere Person müsste das doch merken. Wieso kommt die dann ständig wieder? Das habe ich noch nicht verstanden.
Tja, vielleicht findet sie das Spiel klasse. Aber ich kann ja sowieso den anderen nicht ändern. Ich kann ja meine Einstellung ändern. Ne? Also dieses Change it, leave it, love it. Und tatsächlich, das ist auch in unter anderem in dieser Branche ein großer Punkt, aus der Mücke einen Elefant zu machen. Das ist schon zu sagen, oh, hast du das gehört? Das kann doch wohl nicht angehen. Und das dreimal hoch zu pushen. Und dann verliere ich natürlich total die Energie. Also ich kann es wahrnehmen. Ich kann bei mir bleiben, ich muss das nicht bewerten, wie ich die andere finde. Ich kann auch sagen, meine liebe Kundin, ich glaube, das habe ich jetzt auch gerade noch mal erlebt bei einer mutigen Saloninhaberin, die hat alles gemacht, die Kundin ist nur anstrengend und die hat sie rausgebeten und gesagt, ich möchte meinen Mitarbeiter schützen. Also sie, egal, was wir tun, sie meckern immer und das ist nicht das, was ich will. Also du kannst verlassen, change it, leave it, love it. Aber warum schon 3 Tage vorher Bauchschmerzen zu haben, dann nett zu tun, das macht ja krank. Also das würde ich auf keinen Fall raten.
Es bringt doch keinen Spaß.
Nee.
Da fällt mir so eine schöne Geschichte ein. Soll ich die mal kurz erzählen?
Ja.
Kurz vor Weihnachten im letzten Jahr bekam ich eine Beschwerde-E-Mail von einem Herrn, der in einem unserer Salons war und der also sich merkwürdig beschwert hat. Also die Friseurin hat ihm mutwillig die Haare zu kurz geschnitten. Und überhaupt, bei ihnen hört ja nie jemand zu, was man sagt. Und also das ist ganz furchtbar. So, ne? Und ich soll mir jetzt mal was einfallen lassen, dass das mal besser wird. Dann bin ich in den Salon gegangen, habe mit den Teams gesprochen. Ich habe nur den Nachnamen gesagt und haben alle gesagt, um Gottes Willen. Der war schon bei jedem von uns. Dem kannst du gar nichts recht machen. Den letzten Haarschnitt hat er nicht bezahlt, mal so ganz nebenbei, weil er angeblich seine Brieftasche vergessen hat, zahlt er beim nächsten Mal dann doppelt, meinte er. Und hat sich dann bei mir beschwert. So. Und dann, es war 2-3 Tage vor Heiligabend, dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Und da habe ich gedacht, weißt du was, ich habe mal einen Seminarvortrag gehört, Ärger transferieren. Der war super, der Vortrag. Den habe ich manchmal auch noch drauf. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, Mensch, Herr so und so, das tut mir leid, dass Sie sich kurz vor Weihnachten so über uns ärgern müssen, also wirklich. Aber ich habe mir tolle Gedanken gemacht, ich kann Ihnen jetzt vor Weihnachten 2 Geschenke machen. Geschenk Nummer 1 ist, Sie brauchen den Haarschnitt vom letzten Mal gar nicht mehr bezahlen. Fühlen Sie sich da eingeladen von mir, weil wenn Sie sich eh über uns ärgern, dann hat es ja keinen Wert. Und das zweite Geschenk, was ich Ihnen mache, ist, in Hamburg gibt es 2000 Friseursalons. Und Sie haben im nächsten Jahr bei 1997 Friseursalons die Möglichkeit, einen tollen neuen Friseur zu finden. Nur die 3 Nikolaisen-Salons, die bleiben im nächsten Jahr für Sie verschlossen.
Ganz toll.
Ärgern Sie sich nicht mehr bei uns.
Super.
Schöne Weihnachten, kommen Sie gut ins neue Jahr und viel Spaß bei der Suche nach einem neuen Friseur.
Hat er sich nochmal gemeldet?
Nein.
Ja.
Nein.
Super gemacht.
Aber ich habe diese Geschichte ein paar Kollegen aus Hamburg erzählt. Man trifft sich ja so über Weihnachten, Silvester. Und haben alle gesagt, wie hieß denn der? Dann können wir den auch auf unsere Blacklist nehmen. Dass wenn der kommt, können wir gleich sagen, ah nee, Sie... Ja, na gut. Aber gut, das ist halt so ein bisschen Spaß.
Ja, genau. Aber wenn wir zurückgehen, das wünsche ich so sehr, dieser sehr lebendigen, bunten, wirklich lebhaften Branche, dass sie nicht so sehr die Einladung zum Streiten annehmen. Nimm das wahr, was los ist.
Wir sind schon sehr emotional.
Ja, genau. Schon. Aber das geht ja immer Return to Sender. Also wenn ich mich über jemanden aufrege, ich tue nett und ich reg mich auf, bei mir gehen die Stresshormone los. Also ich muss den körperlichen Pass zahlen.
Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Regina, aber gibt es nicht Menschen? Ich habe Menschen in meinem Umfeld, da denke ich, die tanken Energie durch negative Gedanken.
Ja.
Also wenn die sich über was aufregen können, dann erreichen die Höchstleistung.
Ja, das ist eine Möglichkeit, deswegen gehen oft Menschen in Grenzerfahrung, um sich zu fühlen. Wenn ich mich nicht fühlen kann, ansonsten gehe ich in Grenzerfahrung rein.
Okay.
Also was auch ein Coaching-Ansatz ist. Also ich habe das auch durchaus auch im Coaching, ne, wenn ich das erlebe. Die brauchen immer wieder diese Grenzerfahrung und die lernen dann auch für sich, sich leiser zu fühlen. Das hat, wenn wir groß werden oder wenn wir auf die Welt kommen, brauchen wir Erwachsene als Baby, die unsere Körpersprache, unsere Mimik, ne, nachmachen. Das sieht man ja auch immer. Du guckst in den Kinderwagen, machst auch Eidei, ein Trululu. Ja. Und wenn du das aber nicht hattest, also wenn du nicht siehst, dass ein Erwachsener deine Gefühle widerspiegelt, entwickelst du keine Empathie. Und das kannst du auch nicht nachholen. Da gibt es unterschiedliche Grade sicherlich. Manche können es trainieren. Ich erlebe das wirklich ab und zu im Coaching. Und die müssen wirklich, also es ist auch traurig ein
Stück
weit,
ja.
Wirklich wieder zurücklernen, wie fühle ich denn mich, wie kann ich mit dem anderen besser umgehen. Und eine andere ganz wichtige Geschichte ist auch, wir Menschen sind im Schnitt zu 85% täglich im Überlebensmodus. Das bedeutet, wir sind im Stress, und zwar nicht nur im guten, sondern auch im negativen Stress. Das bedeutet, wenn ich im Stress bin, bin ich wie früher, wenn der Säbelzahntiger hinter mir her ist. Ich kann habe ein Maximum Ausschüttung an Adrenalin und so weiter. Das heißt, ich kann rennen, ich kann kämpfen und ich kann in die Ducke gehen oder in Schweigen, was die höchste Form der Aggressivität ist, finde ich. Heute werden wir aber gejagt von unseren To-Do-Listen. To-Dos, Hamsterrad. Das heißt, ich kriege, und das ist interessant, unser Gehirn ist dann so verschaltet, dass ich gar keine Empathie habe, fühlen kann. Also ich kann dann abnicken, ich tue so, als hätte ich dir zugehört, ne? Also die Fassade ist gut trainiert. Aber im Überlebensmodus kannst du keine Entscheidung treffen, ob du empathisch bist oder nicht. Du bist es einfach nicht. Du hast keinen Zugang zur Empathie. Stell mir vor, früher, als jetzt ja ein Tiger hinter dir her war, da bist du nicht, hast dich ja nicht umdrehen können, sagen, hör mal, wollen wir nochmal diskutieren. Da musstest du Gas geben. Also du durftest früher ja gar nicht fühlen, wie geht's dem eigentlich. Und unser Gehirn 2020 ist noch auf dem gleichen Level. Und deswegen bin ich ja so ein großer Freund davon, immer wieder durchzuatmen, bei sich. Das ist der alte Spruch, wer in sich ruht, gerät nicht außer sich. Und das wünschte ich wirklich dieser Branche sehr. Wirklich eine Kundin geht, atmet durch. Lass die Geschichte, schieb die mit raus, wenn die Frau rausgeht. Atmet durch, wirklich viermal ein, viermal ausatmen, so reset.
Also du meinst es wörtlich?
Ja, ja,
Atme durch,
genau. Und dann wieder weiter. Dann bist du auch abends nicht erschöpft. Viele kommen ja auch gerade in der Branche nach Hause und sagen, boah, ich habe so viel Geschichten gehört, so viel Tragödien, ich bin fix und fertig. Ich sage, ja, aber nimm die nicht mit, hab Mitgefühl, aber kein Mitleid. Trau dem anderen zu, erlöst das schon. Du musst das nicht alles mitnehmen. Und da wünschte ich mir, dass sie mehr auf sich gucken würden. Und du kennst meinen Weg vom Ich zum Du zum Wir. Wenn du gut auf dich achtest, dann bist du auch besser für den anderen und du bist besser als Teamspieler. Das, ja.
Vor 2 Minuten kam mir so ein Gedanke in den Kopf, fand ich spannend. Ich entdecke gerade so bei mir in den letzten Wochen eine gewisse Trägheit, eine Entscheidung zu fällen. Mhm. Das sind manchmal gar keine so großen Dinge. So, ne, dass man sagt, also bei uns sind ein paar Föhne kaputt, sollen wir die jetzt bestellen, ja oder nein? Also das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, wo man sagt, es ist eigentlich jetzt nichts Großes, aber ich merke bei mir, dass ich in den letzten Phasen oft immer mal Momente hatte, wo ich irgendwie keine Entscheidung fällen wollte. Mhm. Kommt es daher, weil man vielleicht zu viele To-Do-Listen hat und immer wieder abwägt und...
Ja.
Dass man sagt, mein Gott, mach mal da einen Haken ran, dann geht's zum nächsten. Und
Also spannend. Wir haben 60.000, 70.000 Gedanken am Tag und ich habe viel gelernt bei dem Joe Dispenza und der sagt, ich habe die Statistik nicht gemacht, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber von meinem Gefühl her stimmt die, dass er sagt, ungefähr 85% der Gedanken, die wir haben, sind Wiederholungsgedanken. Aber gestern schon drüber nachgedacht und vorgestern drüber nachgedacht.
Würde ich sofort
unterschreiben. Ja, ich auch. Und dann wird's ja immer schwerer. Und dann denkst du, oh Gott, welchen Föhn soll ich jetzt kaufen? Statt sofort zack zu haben. Und Also ich möchte so gerne, dass die Menschen mehr in eine innere Quelle für sich sind, eine innere Tankstelle. Dann kannst du auch deine eigene Stimme besser hören.
Aber ist es durch diese, durch die Zeit, in der wir leben, mit den Medien und dieser ständigen Erreichbarkeit und 24/7 im Netz und du kannst alles googeln und machen, ist es dadurch nicht fast schon schwerer, bei sich zu bleiben?
Ja.
Weil du halt so viele Alternativen kennst. Keine Ahnung, du hast, bist früher in ein Geschäft gegangen und hast gesagt, Mensch, die Hose finde ich super. Und heute gehst du ins gleiche Geschäft, findest die Hose vielleicht auch super, aber denkst, naja, vielleicht ist sie beim Netz noch wieder günstiger oder ich google das mal. Und also du hast dann ja auf einmal, also diese Vielfalt an Möglichkeiten ist, glaube ich, aber auch für unsere heutige Gesellschaft dann schwer, bei sich zu bleiben.
Ja, das ist so. Aber auf der anderen Seite zwingt mich ja keiner, Instagram aufzumachen oder Facebook oder 30 verschiedene Hosenpreise mir noch anzugucken. Also ich sollte ja mein eigener Bestimmer sein. Und es macht ja Sinn, dass ich Herr meiner eigenen Haltung sozusagen bin. Wenn ich meine Werte kenne, was mir wichtig ist, wenn ich sage, hey, ich will nicht 85% am Tag den gleichen Kram denken wie gestern und vorgestern, wird ja auch immer größer. Ich will mindestens 50% für Kreativität haben, nach vorne zu gehen. Dann, ich kann ja mein Telefon ausmachen. So viele machen morgens, werden wach in diesem wunderschönen Alpha-Zustand, wo man eigentlich gleich eine Meditation machen könnte oder irgendetwas Schönes für sich, um schon mal stattgefunden zu haben am Tag, sind noch gar nicht ganz wach, machen das blaue Licht an, was sofort uns wach in den Wachmodus, Serotonin schießt ein, wach macht und gucken Instagram, Facebook. Ja, also da zwingt mich ja keiner zu. Hat ja keiner die Pistole an den Schläfen und sagt, mach mal. Ich kann das selber bestimmen.
Wenn das erstmal in deinem Rhythmus drin ist und zu deiner Gewohnheit gehört, dann ist es ja immer schwer, damit aufzuhören. Aber vielleicht, ich gehe mal davon aus, den einen oder anderen Hörerin gibt es natürlich jetzt, die denkt, ja stimmt, müsste ich einfach vielleicht mal ändern. Ich wollte aber zurückkommen, Regina, zum Thema Führung, gerade bei uns im Handwerk. Du hattest vorhin gesagt, Sozialkompetenz und Führung kann man schon lernen. Mhm. Wie lernt man das denn?
Also tatsächlich ist die Voraussetzung, das ist die innere Haltung, ich mag Menschen. Und ich habe Lust daran, sie ins Wachsen zu bringen. Es gibt viele Studien. Eine Studie von Dale Carnegie sagt, 90% in uns liegt brach an Potenzial. Also wir haben nur 10% Zugang zu unserem Potenzial. Und wenn ich Lust habe, und dann tut mir jetzt leid, dass du als HSV-Fan, dass ich jetzt Jürgen Klopp nenne. Aber
ich bin ein ganz großer Jürgen Klopp.
Ja, wunderbar, da sind wir uns ja einig. Gott sei Dank. Und den, ich habe den ja auch mal erlebt. Ich glaube, das ist so einer. Der macht permanent Talente-Scouting. Also machen wir das auch, wenn wir unsere Mitarbeiter angucken. Der guckt und denkt, ah, was kann der? Und der weiß das noch gar nicht. Der hat so eine...
Also derjenige weiß es noch nicht. Genau. Jürgen weiß es schon, Jürgen aber der schon. Andere weiß es noch nicht.
Also mit dieser Neugierde, den anderen anzugucken, ihn zu beobachten, während er spielt oder jetzt bei uns arbeitet, und sagt, Mann, das kann die auch, ne? Und sie weiß das noch gar nicht. Wir haben so wenig Zugang zu dem Potenzial. Und wenn ich diese innere Haltung habe, ich habe Lust, den anderen zu entwickeln. Das haben ja nicht viele. Gerade Chefs haben es oft nicht, weil sie denken, dann werden sie überholt oder sie sehen die Mitarbeiter, die dann größer werden, wacher werden. Das beziehe ich jetzt nicht auf eure Branche, aber in anderen Branchen ist das schon so, dass sie sagen, ich halte die Liebe auch mal ein bisschen unwissender. So, und das funktioniert natürlich überhaupt gar nicht. Das bedeutet, wenn ich die beiden Voraussetzungen habe, dann muss ich mit den Menschen gucken. Der eine braucht gleich eins auf die 12, der andere braucht einen Umweg, der eine hat die Werte und braucht Sicherheit und Beständigkeit, der andere will aber Spontanität und Freiheit leben. Du kennst den Wertekompass. Wenn ich dann über die Werte Bescheid weiß und auch die Menschen so anspreche in ihrem Wertesystem, dann ist das ein leichtes, sie wirklich emotional zu binden. Ich kann das lernen. Ja.
Aber ist dann Jürgen Klopp ein gutes Beispiel? Weil Jürgen Klopp, der sagt ja selber von sich, eigentlich ist er nur ein ganz normaler Typ und er macht eigentlich seinen Job auch nur ganz normal. Und ich glaube noch nicht mal, dass er das total kokettiv meint, sondern ich glaube schon, für den ist das so, weil der halt so ist. So, genau. Und das lebt aber zu 100%. Ja. So, aber es gibt auch unter Fußballtrainern auf der Welt, gibt es halt auch nicht viele Jürgen Klopps. Also, konnten das dann nicht lernen?
Also die Frage ist, du kannst doch so eine Eigenschaft wie Jürgen Klopp nicht lernen. Also die hast du oder die hast du nicht?
Also ich glaube wirklich, er ist ein Naturtalent. Der ist so groß geworden, hat sich in der Schule nicht verbiegen lassen. Das Schulsystem hat ja durchaus einen Einfluss auf unser Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ich glaube, der ist da einfach durchgegangen. Der wird nie ein Buch gelesen haben. Das ist ein Naturtalent.
Okay.
Aber du
das können wir ja auch akzeptieren.
Also das können
wir akzeptieren. Es gibt ja Naturtalente in allen Bereichen.
Also du kennst ja dieses E-Learning, Führerschein für Führungskräfte.
Richtig.
Und ich habe ein Unternehmen, die werden permanent von ihren Mitarbeitern bewertet. Da ist jetzt eine Crew raus, die ist seit einem Jahr durch, auch mit dem Führerschein durch. Und jetzt wurden die wieder bewertet. Und dort haben die so viel bessere Punkte bekommen zum Thema empathisch zuhören können, wirklich mich als Persönlichkeit ansprechen. Also die haben eine so viel bessere, die Führungskräfte eine so viel bessere Bewertung bekommen, dass ich gedacht habe, das haben die wirklich entwickelt. Also das funktioniert nur, wenn du willst, wenn du Bock drauf hast. Wenn du das machst und findest einfach Menschen blöd, und das ist ja oft so, das hat mal ein bekannter Trainer gesagt, das Blöde an diesem Beruf ist, dass unter dem Haar noch ein Mensch hängt. Ja, wenn ich da keinen Bock drauf habe, auf meine Mitarbeiter oder auf Kunden, dann wird das natürlich nichts. Also Zwangsbeglückung, weißt du, gibt es nicht. Aber ich erlebe es so oft, wenn der Mensch plötzlich merkt, dass er den Unterschied bedeuten kann als Chef. Wir denken das oft gar nicht. Wir denken gar nicht, die gehen für mich. Aber wir gehen für die. Also die Jungs, die gehen für Klopp, die lieben den.
Das stimmt.
Also ja. Und wenn du als Chef wirklich so unterwegs bist, guck dir mal die Mitarbeiterbesprechung an. Manchmal gucken die anderen gar nicht an. Und sappeln einfach rum und sagen, hier, du musst das machen, das machen, das machen. Ich so, hallo, guckt euch mal, wir haben gerade Handball-EM gehabt, ja. Guckt doch mal an, wie die mal die Auszeit nehmen. Die gucken den anderen an und sagen, hey, das kannst du und los jetzt. Wie machst du das? Also bitte, liebe Führungskräfte, mach das ein bisschen emotionaler, sehr wertschätzend. Das heißt aber nicht, einen Eierkurs zu haben. Also ich bin für Klarheit, für Regeln, für gelbe, rote Karten. Das ist ja kein Kuschelkurs, aber deutlich emotionaler, mehr Wertschätzung. Binde die Menschen, die gehen für dich.
Okay, jetzt höre ich diesen Podcast, jetzt höre ich dir zu und sage, oh ja, ich glaube, das möchte ich auch unbedingt. Aber wie mache ich denn das? Also gibt es Möglichkeiten eines Coachings auch für, ich sage jetzt mal, kleinere Friseursalons, für kleinere Teams? Mhm. Bietest du so etwas an oder kennst du Programme, wo es so etwas gibt?
Ja, also das ist ja der Grund. Also ich biete das auch an, aber es bieten bestimmt auch andere an. Mhm. Ich hatte ja oft diese Frustration, egal wie viel Liebe oder Können, oder auch nicht Können, aber wie viel Liebe ich da reingebe. Ich gehe nicht mit den Menschen nach Hause und es hilft ja gar nicht. Sie gehen glücklich nach Hause und denken, ja, ich setze das um, aber sie tun es eben nicht.
Genau.
Also die Stufe der bewussten Inkompetenz, die finde ich auch bei mir ganz furchtbar. Dann gucke ich mir dabei zu, dass ich falsch abbiege. Und das wissen wir ja aus dem Sport.
Aber entschuldige, wenn ich da reingrätsche, aber das tust du trotz deines Wissens ab und zu dennoch.
Ja, klar.
Mal. Das ist ja gut für mich zu wissen, weil ich tue es ja, weil es mir ja genauso geht.
So, ja, also. Aber dann kann ich ja eine Entscheidung treffen. Ich merke, da kommt Frust, ich wollte das doch machen, ich tue es nicht. Kann ich sagen, okay, also ich kürze mal ab. Im Leben geht es nur darum, bewusst mitzubekommen, was unbewusst abläuft. So, dann kann ich ja sagen für mich, alles klar, ich hatte es mir vorgenommen bis Ende der Woche. Ich merke, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich mache es bis Ende übernächster Woche. Dann mache ich ja mit mir den Deal und ich drücke das nicht irgendwie weg. Also was, und das ist das, was wir ja vorhin gesagt haben. Ich wünschte mir sehr, dass die Friseure mehr in die Nachhaltigkeit gehen. Also, meinetwegen, du hast ein Buch gelesen, findest es super gut, hast ein Seminar. Und dann nimm dir eine Sache vor und mach 3 Wochen lang jeden Morgen, meinetwegen, die Bettkannenübung. Ne? Setz dich auf die Bettkanne und sag, okay, heute gucke ich mir dabei zu, dass ich empathisch zuhöre und nicht immer dauernd reingrätsche. Was ja unheimlich viele machen, zum Beispiel. Und das trainierst du, bis du das als neue Gewohnheit hast. Und dann nimmst du das nächste dir vor, ein Stück für Stück.
Genau, also jetzt sind wir gerade bei diesem Thema Führerschein für Führungskräfte, ne? Wo ich durfte das ja miterleben.
Du warst der Pionier.
Ich war der Pionier sogar.
Ja.
Aber nicht nur ich, sondern es waren ja ein paar andere noch dabei, ja. Unter anderem auch Mitarbeiter von uns und auch meine Frau. Und übrigens, weißt du, was die gelernt hat, was die bis heute macht, ist für mich als Ehemann manchmal auch nicht so ganz angenehm. Ja, die hatte auch immer dieses Problem, dass sie gesagt hat, wenn sie zu mir oder zu den Mitarbeitern gesagt hat, da müsste mal aufgeräumt werden. Räumt doch mal auf. Dann hat sie sich ja mal aufgeregt, dass das nie getan worden ist. Und jetzt sagt sie zu mir, Lars, bis heute Abend 18 Uhr ist die Geschirrspülmaschine aufgeräumt.
Sehr gut.
So, also immer mit einem Zeitfaktor. Und dann sitzt du und denkst, oh Mann, du musst doch schnell nach Hause, um diese blöde Geschirrspülmaschine auszuräumen. Ja, aber die hat das immer mit diesem Zeitfaktor. Ich glaube, das war auch eines von vielen, vielen Punkten, die wir bei dir gelernt haben.
versehe etwas mit einer Zeit. Und selbst wenn du sagst, okay, du sagtest bis 18 Uhr, schaffe ich nicht, aber ich verspreche dir, ich mache es morgen bis 18 Uhr, dann ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Aber du Herrlich. Machst es dann. Ja. Ja, ja. So, also genau, Führerschein für Führungskräfte. Erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Wir werden natürlich für dieses Seminar auf deiner neuen Homepage verlinken. Also ihr findet das jetzt in den Shownotes. Ne? Guckt einfach im Podcast in den Shownotes auf den Link von Regina Först. Da werdet ihr es auch nochmal nachlesen können, Führerschein für Führungskräfte. Aber das Besondere daran ist ja, dass man nicht zu einem Seminar geht und ein, zwei, drei Tage ein Coaching bekommt, sondern dass man ja ständig begleitet wird. Mhm. Das kostet auch doch wahnsinnig viel Zeit für dich.
Nee.
Nicht?
Also
weil du ja ständig mein Ansprechpartner bist.
Also es gibt unterschiedliche Modelle. Ne? Also du kannst 90 Tage geht der Kurs, 30 Tage ich, du, wir. Das ist wirklich die Reihenfolge. Ohne ich, finde ich, kann kein Du und Wir stattfinden so richtig. Und du gehst ja morgens in den Kurs rein, du kriegst deine Aufgabe für den Tag, schreibst nachmittags oder abends dein Tagebuch rein. Also für den User ist es wenig Zeit, morgens so 2 Minuten und abends vielleicht 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie das Tagebuch auch beschrieben wird. Für mich, also das läuft ja online. Wir haben natürlich den User in, wie sagt man, in Beobachtung. Wenn jemand eine Woche nicht drin war, dann bin ich schon mal am Telefon und sage, hallo, du hast doch einen Kurs hier, ne? Aber das machen die gar nicht. Klar, es braucht eine neue Gewohnheit. Oh, aber viele, die jetzt durch sind, die sagen, das fehlt mir jetzt richtig. Also am Anfang, oh, ich muss dran denken. Und dann nachher, nach 90 Tagen, denkst du, hey, na, Sie können sich ja morgens auch ein Video von mir angucken. Also Sie können es lesen, hören oder eben auch sehen. Sagen, hast mich morgens wirklich beim Café begleitet und abends dieses Tagebuch war da. Und was machen wir denn jetzt? Also bei mir ist nur ein großer Zeitfaktor, wenn Sie einfach diese Flatrate mitbuchen. Dann haben Sie wirklich über die 90 Tage oder über 6 Monate, ehrlicherweise, jeden Tag die Möglichkeit, mir eine WhatsApp zu schicken, sagen, komm, ich brauche einen Telefontermin, ich habe hier gerade ein Riesenthema. Also man kann nur den Kurs buchen, man kann das mit 3 Stunden Coaching buchen oder 3,5 und du kannst es eben, so hast du das ja auch gemacht, ne? Wir haben 3 Trainingstage gehabt und immer die Telefonmöglichkeit.
Ja.
Das ist natürlich die beste Form. Und warum ich das gemacht habe, ist tatsächlich, weil ich helfen möchte, dass die Menschen auch in die Nachhaltigkeit kommen. Und das habe ich auch in unserem Kurs, ich weiß das noch genau, wir haben doch hier gesessen, was war das für eine Stimmung?
Hier im Loftweg, stimmt.
Hier haben wir hier gesessen.
Richtig.
Und zu merken, plötzlich, ich ganz unbewusst, also deine Mitarbeiter, auch einer sagte das ja auch, plötzlich merke ich ganz unbewusst, ich kann mich anders verhalten. Das ist nicht ein, ich muss mich jetzt anders verhalten und mich anstrengen, sondern es ist so, das ist so gelernt, wie du beim Autofahren in der ersten Stunde denkst, Gott, das schaffe ich nie mit Schulterblick und Kupplung drücken und so. Und dann ist das ein Automatismus, einfach freundlich und klar und wertschätzend mit den Menschen zu sein. Das finde ich schon klasse. Ja, und ohne euch hätte ich das wirklich nicht gemacht, weil, doch, ich habe dich ja vorher interviewt.
Ich weiß.
Ne? Ich habe gesagt, okay, weil es auch online und Menschlichkeit war, ist für mich ein Widerspruch. Aber ohne Nachhaltigkeit, sie bleiben nicht dran. Das war mein innerer Zwiespalt, den ich dann hatte. Und ich habe ja in der Friseurbranche mit dem Kurs angefangen. In keiner anderen Branche. Ich habe gedacht, wenn die dranbleiben, also wenn es mir gelingt.
Wenn es bei den Friseuren gelingt, dann gelingt es
ja, weil sie einfach eher springen. Ich meine das total lieb, aber das Thema Nachhaltigkeit haben wir ja schon gehabt. Und das fand ich schon überwältigend, ehrlicherweise. Mhm. Und dann habt ihr mir den Mut gegeben, da wirklich, das ist so, dran zu bleiben. Und mittlerweile ist er im 3. Jahr. Gut, läuft richtig gut.
Und hast du manchmal auch jemanden, das hat jetzt mit unserer Branche nichts zu tun, hast du da auch manchmal Menschen vielleicht in deinem Seminar, wo du denkst, die sind hier einfach fehl am Platz? Der Grundgedanke, warum ich diese Frage stelle, ist der, dass wir, so empfinde ich das zumindest, in unserer Branche ganz oft die Person zur Führungskraft machen, die den handwerklichen besten Job macht. Also die Friseurin, die die meisten Kunden bedient. Mhm. Oder der Tischler, der die meisten Arbeiten im Monat wegarbeiten kann oder so. Ne? Und dann sagt man hier, der oder die ist super und jetzt übernimm mal hier die Führung. Mhm. Aber es gibt hier vielleicht auch Menschen, wo du sagst, die eignen sich jetzt nicht unbedingt für die Führung, weil sie es vielleicht auch gar nicht wollen.
Ja, das ist eine super kluge Frage. Oder eine super kluge Anmerkung, weil tatsächlich, wer fachlich gut ist, wird Führungskraft. Das ist fast überall so und das macht überhaupt keinen Sinn. Also du musst ja wissen von deinem Teammitglied, hat der Bock da drauf? Hat der richtig Lust drauf? Geht er auch das Risiko ein? Weil wenn er aus dem Team rausgeht, eine Stufe höher, dann ist das auch nicht so einfach. Du gehörst nicht ganz nach oben, du gehörst nicht mehr in die Mitte. Die anderen sagen vielleicht, jetzt bist du was Besseres, verdienst mehr Geld. Und du weißt, aus dem Führerschein, Verbundenheit ist die größte Sehnsucht, die wir haben, sich verbunden zu fühlen. Und wenn du dann aus dem Team rausgeholt wärst, eine Stufe höher, hast du erstmal keine Verbundenheit. Das sagt aber dann niemand. Also als Chef würde ich immer gucken, hat er Lust auf Menschen? Oder hat er mehr Lust auf Handwerk? Und kann ich auch eine Patenschaft übernehmen? Oder kann ich für ihn Mentor sein? Kann ich sagen, komm, das ist vielleicht ein Stück auch einsam und du musst vielleicht auch mit Diskussionen rechnen. Aber ich bin an deiner Seite. In der Schule haben wir in der ersten Klasse einen Paten aus der 9. Klasse. Warum haben wir keinen Paten, wenn jemand aus dem Team nach oben geholt wird? Und da werden ganz viele Fehler gemacht. Da hast du völlig recht. Darum guckt immer oder gebt ein Coaching mit an die Hand oder irgendetwas, wenn jemand aus dem Team nach oben kommt. Als Führungskraft. Mhm.
Ich habe ja schon lange her, habe ich ja mal in Amerika gelebt. Und was ich so merkwürdig fand, ich habe da für ein größeres Unternehmen gearbeitet. Die hatten viele verschiedene Friseursalons und in jedem Salon gab es ja auch Manager. Also sie hießen ja Salonmanager. Und nicht einer von den Managern in den Salons war Friseur. Das war dann halt der Manager oder die Managerin. Ja, in Deutsch würdest du jetzt vielleicht sagen, die hat die Rezeption auch gemacht und die Organisation des Teams. Ne? Jetzt auch so ein schöner Begriff, den ich auch schon 2-3 Mal hier im Podcast genannt habe. Heute würde man vielleicht sagen Feel Good Manager, wenn nichts, also wenn sie keine Aufgaben mehr hatte, war die einfach anwesend und hat sich zu den Kunden gesetzt, diese Person. Aber in Amerika, so wie ich es kennengelernt habe, gab es so etwas gar nicht, dass der Salonleiter ein Friseur ist. Und wir haben einen Amerikaner bei uns im Unternehmen als Friseur arbeiten, mit dem habe ich auch darüber schon mal gesprochen. Und er hat gesagt, er findet das so merkwürdig, denn auch wir haben ja Salonleiter, die auch Friseure sind, dass er sozusagen in so einer Art Battle geht mit dem Salonleiter. Also, dass sich der Salonleiter das überhaupt antut, fand er halt komisch. Ja, weil wenn der Mitarbeiter vielleicht eine schönere Haarfarbe macht oder schneller arbeitet oder mehr Kunden hat, dann fällt das ja vielleicht auch negativ auf dich in deiner Position als Leitung zurück.
Klar, als Vorbild.
Wenn du aber davon autark bist, weil du sagst, warte mal, ich habe damit ja gar nichts zu tun, ich kümmere mich, dass ihr super funktioniert, dann bist du auch in diesem Battle nicht mehr.
Ja klar, das wäre super, wenn das möglich ist. Also was kann ich am besten? Und da gehöre ich hin. Und ich brauche als Manager andere Fähigkeiten als handwerkliche vielleicht. Und das zu vermischen ist nicht so einfach. Ich finde es klug, aber viele sagen auch, das kann ich mir auch nicht leisten. Ne? Personalkosten sind fast in jedem Unternehmen extrem hoch. Und das ist auch in der Zahnarztbranche oft so, die Praxismanagerin. Ne? Die muss überhaupt nichts mit Zähnen zu tun haben oder bei den Friseuren muss sie nicht Haare schneiden können. Die muss einfach Bock haben auf Menschen, muss toll organisieren können und den Rücken frei halten und so weiter. Aber nicht jedes Unternehmen kann sich das eben leisten.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich denke jetzt gerade auf einen Schritt weiter. Wir nächstes Wochenende oder jetzt dieses Wochenende haben wir ja die Top-Hair.
Ja.
Und dieses Mal, glaube ich, wird Markus Herrmann nicht auf der Bühne stehen. Aber letztes oder vorletztes Jahr stand er auf der Bühne mit Haaren. Und Markus Herrmann, ich weiß noch genau, wie ich zu ihm gesagt habe, tu es nicht. Und da guckte er mich an. Ne? Wie? Habe ich gesagt, Markus, du bist ein fantastischer Friseur und deine Haarschnitte, ich kenne seine Fotoproduktion, die sind wirklich super. Also ich sage, es geht mir nicht darum, dass ich dir nicht zutraue, dass du tolle Haare machst, du machst sensationelle Haare. Aber du bist halt der Präsident der Intercoiffeure und ich finde halt, als Präsident einer Vereinigung wäre es halt besser, wenn Mitglieder aus dieser Vereinigung auf der Bühne stehen, so wie wir es auch als Intercoiffeure haben, da gibt es ja so ein Fashion-Team. Aber ich finde, wenn der Präsident da mitmacht, finde ich es immer schwierig. Es hat aber nichts mit dem Menschen zu tun, nichts mit seiner Fachlichkeit, sondern dann bist du vergleichbar. Und dann gibt es Leute im Publikum, die sagen, ich finde den Präsidenten viel besser als die anderen. Dann ist das nicht gut für die anderen. Oder die sagen, die anderen waren viel besser als der Präsident und dann hast du gleich ein Problem.
Also, ja, ein guter Hinweis.
Ja. Er hat trotzdem seine Show gemacht und die war auch echt gut. Also ich hoffe, den sehe ich ja höchstwahrscheinlich auch am Wochenende. Nicht, dass man sagt, hier, der Nikolaisen hat im Podcast gesagt, du sollst keine Show machen. Quatsch! Aber in diesem Fall habe ich so gedacht, du bist dann vergleichbar. Mhm. So, ich glaube, das war ja unser Thema.
Genau.
Ne? Dass man möglichst, wenn du eine gewisse Position hast, eine gewisse Führungsposition, dass man vielleicht auch darauf achtet, nicht vergleichbar zu sein. Es gibt halt auch einen guten Grund, warum es im Fußball, im Profifußball zumindest, keine Spielertrainer gibt, sondern es gibt Trainer und Spieler.
Ja, die Spieler haben ja genug Leute, die dazwischen quatschen, ne? Der Berater, die Ehefrau, keine Ahnung, die Eltern vielleicht auch noch. Also es ist lieb gemeint, aber manchmal, ich mache ja nun auch viel im Fußball, Mentalcoaching, und manchmal sind die echt überfordert und sagen, ich will jetzt einfach nur mal mich selber beraten und nicht von vier verschiedenen Interessen jetzt haben. Die Spieler sagen es auch, ne? Da kommen natürlich auch viele, wenn die dann noch einen Spielertrainer hatten, um Gottes Willen.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, eines der größten Probleme im Profifußball sind doch die Spielerberater, oder nicht? Wenn du da einen falschen Berater hast, dann...
Ja.
Ich hatte mal hier zu Gast in der Folge 5, für alle die, die es nachhören wollen, in der Folge 5 hatte ich ja Bruno Labbadia als Gast. Und der darüber gesprochen hat, wie schwer es ist, aber wie wichtig es ist, dass ein Team auch ein echtes Team ist. Mhm. Ja, und wie er das dann macht. Und da hat er halt auch in diesem Podcast gesagt, es sind oftmals nicht die Spieler. Mhm. Es ist das Umfeld. Ob das der Berater ist oder die Eltern, die dadurch jetzt ein höheres Ansehen bekommen in der Gesellschaft oder mehr Geld verdienen. Und du wirst auf einmal getrieben und tust manchmal gar nicht mehr das, was für dich selber eigentlich gut ist.
Genau, also das kann ich eins zu eins zurückgeben, wenn ich ein Einzelcoaching habe, auch im Sport, die sind oft total einsam. Mhm. Und du bist auch eine Funktion, ne? Und wenn du nicht gut spielst oder wenn du verletzt bist, wer bin ich, wenn ich nicht spiele? Das ist überhaupt wichtig für uns alle, dass wir uns nicht über das definieren, was wir so gut können, sondern dass wir das breiter aufstellen, das Ganze. Und im Sport ist das, sieht man ja auch andauernd, wenn jemand länger verletzt ist. Mario Götz zum Beispiel, ne? Wo soll er jetzt noch hin? Also ich will jetzt gar nicht in die Sportwelt reingehen, aber es ist ein anstrengendes Geschäft. Gut, sie verdienen viel Geld, wird ja auch mal gesagt, hoher Anteil Schmerzensgeld. Aber wenn ich sie im Einzelcoaching auch wirklich erlebe, dann ist das nicht so einfach, was sie da alles so machen, weil wir als Zuschauer wissen überhaupt nicht, was da hinten noch läuft.
Nein, das glaube ich total. Mhm. Und gerade diese Argumentation, die verdienen auch viel Geld, dann denke ich, okay, aber stell dir mal vor, du würdest, keine Ahnung, 1 Million im Jahr verdienen, aber jeder Haarschnitt würde im Fernsehen übertragen werden und es gibt 7 Reporter, die sagen, das war ein guter Haarschnitt, ein schlechter Haarschnitt, guck mal, da hat er zu lange geföhnt, da hat er die Locke nicht richtig gedreht.
Gruselig.
Jedes Mal bei jeder Frisur. Ja. Da wirst du doch auch wahnsinnig.
Ja.
Dann könnte ich mir vorstellen, nach einem Monat sagst du, scheiß auf die Millionen, ich will mein altes Leben zurück. So, ne? Also das denke ich auch. Also dass man da mental sehr stark sein muss. Mhm. Aber gut, da wird ja auch wirklich viel getan. Ne?
Ja, wird viel getan.
Ja. Du gewinnst ja auch jedes Spiel nicht mit dem Bein, sondern im Kopf, oder wie war das?
Ja, sehr schön gesagt.
Nee, das war doch, ich glaube, das war das nicht auch von Boris Becker, oder das ist schon so lange her, ich glaube, es kam aus dem Tennis, dass man sagt, die Top 20 haben alle den gleichen Schlag und alle die gleiche Geschwindigkeit und können den Topspin genauso wie, aber wer nachher gewinnt und wer nachher die großen Grand-Slam-Turniere gewinnt, das entscheidet doch nicht, ob du den Schläger noch ein Prozentwinkel so oder so schlägst.
Es findet zwischen den Ohren statt.
Ja, genau.
Aber ich als Führungskraft, und das ist ja auch unser Hauptthema, kann tatsächlich dem anderen eine Unterstützung geben, das doch abzurufen. Und das finde ich eben so toll.
Aber dann musst du es aber auch sehen als Führungskraft, dass da was ist.
Das ist deine Aufgabe.
Das ist schwer.
Vielleicht sagst du, mach eine Wortdiät statt schwer neu.
Okay, das ist mal neu.
Mach Talente-Scouting im eigenen Unternehmen.
Ach, guck mal, das ist ja schön. Das ist mal eine schöne neue Aufgabe, die du da hast. Stimmt, bei dir muss man immer... Hab ich das geschafft mit meiner Wortwahl heute? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Da achtest du ja schon darauf, dass man sagt, ne, mach dich nicht fertig morgens im Spiegel und so. Das sind ja auch viele Sätze, die ich bei dir dann gelernt habe. Das ist so im Unterbewusstsein. Bist du da... Ich glaube, du bist da schon ziemlich gut drin, ne?
Ich übe jeden Tag, bewusster zu werden.
Ja. So, und worauf freust du dich denn jetzt am meisten am Wochenende?
Ja, erstmal ganz viele Freunde, Bekannte wiederzusehen. Das ist ja wirklich, ich bin ja so lange in dieser wunderbaren Branche, da freue ich mich drauf. Und ich bin einfach jedes Mal begeistert, aber es ist bei uns allen so, die wir die Freude haben, davon reden zu können, dass die sich da wirklich in die ersten Reihen schmeißen. Das habe ich sonst in diesem Jahr gar nicht, dass sie einfach Lust haben, selbst wenn ich eine Übung mache, wo die Menschen nach vorne kommen müssen. Sie machen das dann, also weiß ich noch nicht, ob ich es mache, aber sie kommen einfach. Diese Freude, die sie ausstrahlen, die liebe ich einfach.
Aber du hast auch viele Fans. Die hast du dir ja auch mit deiner Art auch erarbeitet. Das ist ja auch schön.
Denkt da auch nicht so viel drüber nach. Also in anderen Branchen finden die mich vielleicht zu emotional oder zu menschlich. Ich glaube, die Branche und ich passen gut zusammen.
Ja, nee, ach nee, die Frau Först, die ist zu menschlich. Das kannst du vergessen, die ist zu menschlich.
Du, ich hatte vor einem halben Jahr rief jemand an, sagte auf ihrer Webseite, also sie wirken da so freundlich und dann noch blond, können sie auch Klartext mit dem Vorstand reden? Vor einem halben Jahr.
Ist doch nicht dein Ernst.
Ja, ist jetzt mein Ernst.
Nein, ist jetzt nicht dein Ernst.
Ja, Bankbranche. Ich sage, doch, das schaffe ich. Ich kann mit dem Vorstand
reden. Sie sehen so freundlich aus und sind blond.
Ja, genau. Das ist mir alles zu nett und zu menschlich. Ich glaube, Sie können nicht Tacheles reden. Das war interessant.
Wir hatten, das ist jetzt ein bisschen blöd für die Hörer, bevor das Mikrofon scharf geschaltet worden ist, haben wir uns ja schon ein paar Minuten unterhalten. Und da ging es darum, ob man in der Gesellschaft nicht manchmal auch sind wir da zu extrem? Dürfen wir jetzt wirklich beim Fasching nicht mehr als Eskimo gehen oder als Indianer, weil sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt? Mhm. Also wo führt das noch hin? Das war so unser Thema. Ja. Ne? Aber, und da hatte ich noch zu dir gesagt, manches braucht halt seine Zeit. Vielleicht müssen wir manchmal in der Gesellschaft überdrehen, um dann nachher eine gute Mitte zu finden.
Ja.
Und deswegen finde ich diese MeToo-Debatte halt so wichtig. Mhm. Weil wie kann jemand wirklich denken, nur weil du eine Frau bist oder weil du blond bist, kannst du nicht Klartext? Also wie kommt man überhaupt auf so einen Gedanken? Das finde ich schlimm. Und dann weißt du, bei diesen Menschen, da ist noch viel zu tun.
Ja.
Hast du denn den Job angenommen?
Das ist auch immer, also wenn die Werte stimmen und sie wirklich fühlen, sie brauchen eine Lösung, wissen nicht, wo das Problem liegt, dann komme ich. Also das finde ich ja auch reizvoll, wenn ich ja nur zu Menschen gehe, die sagen, oh, das ist super, bring mir das mal bei, ich will das machen, das bringt mir viel Spaß. Aber ich habe natürlich viel mehr Interesse, wenn jemand sagt, glaube ich nicht dran, wird bestimmt nicht funktionieren, aber wir können ja mal ausprobieren. Und dann diese Überraschung zu erleben, dass das wirklich funktioniert, finde ich eben cool.
Oder hast du schon mal irgendwo abgesagt?
Ja,
weil du vielleicht denkst, weißt du, wenn in der Führung man nur sagt, okay, ich glaube, wir müssen für dieses Thema mal was tun, aber eigentlich haben wir da gar keinen Bock drauf oder glauben nicht dran, weil dann kannst du ja noch so freundlich sein und noch so intensiv und begeisterungsfähig, dann wird es ja nicht viel.
Ja, ich habe schon einige tolle Sachen abgesagt, weil sie tatsächlich auch im Briefinggespräch sagten, so unter dem Motto, öffnen Sie mal die Herzen der Menschen, dann können wir da mal mehr Verletzungen reinfügen, sage ich jetzt mal in meiner Sprache.
Ja.
Oder haben Sie eine Strategie, wie wir jemanden rausmoppen können? Also unter dem Motto, wir haben gehört, wenn man den nicht anguckt, dann fängt er an, sich nicht gut zu fühlen. Also solche Dinge auch. Ich sage, okay, an dieser Stelle, das Leben ist bunt. Ich will das jetzt hier an der Stelle nicht bewerten, ist aber nicht meins. Also ich schaue schon extrem auf die Werte des Unternehmens.
Mhm.
Aber gleichzeitig ist natürlich immer, wenn jemand sagt, ich glaube da nicht dran, und dann habe ich schon auch Bock zu sagen, komm, geh mal die Reise mit hier.
Ja, das kann ich gut verstehen. Okay, blicken wir nochmal kurz auf Düsseldorf. Ich darf ja auch sprechen. Letztes Mal habe ich ja direkt nach dir gesprochen. Da hatte ich ja richtig Angst, dass alle dann gehen.
Ja, und du hast gesehen, das war völlig unnötig. Ne?
Die saßen teilweise auch noch im Gang. Genau. Ich war das erste Mal nach langer Zeit so ein Stück weit auch aus der Spur. So die ersten Minuten, glaube ich, waren nicht wirklich gut, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Weil du hast auch als Speaker, wenn ich das hier mal sagen darf, das ist auch eine andere Atmosphäre, als wenn man einen Vortrag irgendwo anders hält, weil da ständig ein Kommen und Gehen ist, du hast eine große Geräuschkulisse, dann wird links und rechts wird der Vorhang aufgemacht, wird wieder zugemacht. Ja. Das ist ja anders, als man sonst gewohnt ist. Und da dachte ich, oh Mann, ich habe ja Glück, ich komme direkt nach Regina Förster, da sind ja viele da, aber was mache ich denn eigentlich, wenn die alle aufstehen, weil die sagen, so, jetzt habe ich Regina gehört. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil du hast ja auch nur diesen einen Tag Messe, du kannst ja nicht den ganzen Tag nur bei den Speakern sitzen. Mhm. Deswegen.
Aber da kannst du mal sehen, wie oft machen wir uns Gedanken und das macht überhaupt keinen Sinn. Wer vorher rechnet, muss zweimal rechnen.
Ja.
Und das war ja genau, ich war ja nun da, ich stand ja dann an der Seite auch und das ist super, fand ich super charmant, die Überleitung gemacht und niemand ist gegangen, die Leute sind gekommen und ich finde auch, das ist ja auch klar, wie du das sagtest auf der Top hier, das ist ja auch bei mir so, dann machen die so und zeigen auch mal auf die Uhr und sagen, dann weiß ich schon, das ist nicht langweilig oder so, sondern die haben jetzt einfach eine Show, die haben so viel zu tun, die Hallen sind voll und das ist ein riesen Timing Und das ist doch toll, wenn, also für uns Speaker ist das auch nicht so einfach, finde ich, wenn das Kommen und Gehen so da ist. Aber für die Zuhörer ist das ja noch viel anstrengender. Die bewundere ich immer, wie sie da noch so viel mitnehmen. Also ich freue mich wirklich auf diese Buntheit der Messe. Ist echt ein Highlight.
Ja, ich freue mich auch. Ich glaube, ich bin um 13.30 Uhr dran und du bist nicht direkt vor mir. Ich glaube, einer ist noch dazwischen.
Ich glaube auch,
Da das stündlich getaktet ist, gehe ich jetzt davon aus, bist du um 11.30 Uhr dran.
Ja, glaube ich auch.
11.30 Uhr Regina First. Halle, ich weiß nicht, welche Halle ist das?
Keine Ahnung.
Die Halle mit den Speakern.
So, also die Workshop-Bühne, glaube ich, heißt das. Oder?
Nee, Workshop sind wieder die dann worken.
Ach ja, stimmt.
Also mit ihren Händen worken.
Naja.
Wir sind dann die ich weiß nicht, Speaker, Corner, Bühne, wie auch immer. Tut mir alle oder tut uns beiden Gefallen. Geht morgens auf die Messe, guckt euch die ein, zwei Produkte an, die ihr unbedingt sehen wollt. Dann 11.30 Uhr, Regina First.
Sehr gerne.
Ne? Schön da sein. Dann habt ihr eine Stunde Mittag. Und dann kommt ihr wieder 13.30 Uhr bei mir. Bitteschön. Nein, aber was machen dann die anderen? Das können wir auch nicht machen. Da sind ja so viele andere. Unter anderem ja Wolf Davids, immer noch. Es ist unglaublich. Wolf Davids ist immer ein armer Hund, weil der immer der Erste ist. Aber es gibt ja einen Grund, warum er der Erste ist. Weil man weiß, wenn Wolf David spricht, ist der Laden voll.
Ja, ich habe schon gesagt, der könnte wahrscheinlich um Mitternacht kommen. Da wären wir auch alle da.
Ich wäre auch da.
Ja, ich wäre auch da. Ich finde den einfach auch grandios.
Ich finde den auch mega. Mega. Mhm. Ja. Und toll, also ich glaube, dass er schon ein paar Mal zumindest für sich gedacht hat, das ist jetzt das letzte Mal. Und es ist für ihn und für uns bereichernd und schön, dass das zumindest 2020, dass er auch nochmal da ist. Nicht, dass der nachher die Besucher hat, nur weil sie da hinkommen, weil sie sagen, es ist das letzte Mal. Das glaube ich.
Du meinst ein Abschiedskonzert? Nein.
Ja, weißt du, Howard Carpendale zum 27. Mal ein Abschiedskonzert-Tour. Das geht auch nicht, finde ich.
Ich glaube, da spürt mir auch so eine enge Verbindung, weil man ihn auf der Bühne erlebt oder die Freude hat, mit ihm zu reden.
Ja, der hat auch so viel zu sagen.
Ja, total.
Er selber, ich kenne ihn ja nun auch privat und er selber sagt manchmal, naja, ich bin jetzt auch ein bisschen draußen, weil er ja diesen Alltag als Friseurunternehmer ja abgegeben hat vor ein paar Jahren. Aber das mag sein, dass er das so empfindet, aber immer wenn man mit ihm spricht, da ist so viel Know-how und da ist so viel Dinge, die du heute noch umsetzen kannst.
Absolut.
Der Mann gibt so viel. Wirklich toll.
Also
wirklich toll. Großartig. Regina, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle mit der Erkenntnis, dass wir beide Wolf-Davids-Fans sind. Absolut. Und Fans sind der Top-Hair-Messe in Düsseldorf.
Ja.
Dass wir uns beide sehr darauf freuen.
Ja.
Und ganz zum Schluss möchte ich von dir wissen, es gibt ja jetzt neuerdings bei Spotify, du hast es höchstwahrscheinlich ja mitbekommen in der letzten Folge, es gibt jetzt bei Spotify eine nun mal deutlich Playlist, wo Gäste meines Podcastes so ein Lieblingslied nennen können, das wir dann auf die Playlist packen und dann gucke ich nachher am Ende des Jahres so ein bunter Strauß an Gästen und ein bunter Strauß an Musik. Mhm. Welches Lied darf ich denn für Regina First auf diese Playlist packen?
Ich finde ja eine Idee total klasse, diese Playlist anzulegen. Und ich bin im Moment ein großer Fan von Grönemeyers Sekundenglück. Also mit dem Video zusammen, er singt das toll, der Rhythmus, diese Taktung ist so super.
Die ist besonders, das stimmt.
Ganz besonders. Und wenn ich mir das Video dazu angucke, dann ist es einfach so ein warmes Gefühl. Das ist mein Lieblingslied gerade.
Es ist ein Fanvideo, muss man schnell
mal
dazu sagen,
ein Fanvideo.
Wo Grönemeyer gefragt hat, sendet mir euer Video, wo ihr Glück empfunden habt. Und dann sieht man ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Bilder, teilweise auch verwackelt, manchmal scharf, manchmal weniger scharf. Und der eine schwimmt, der andere, keine Ahnung. Also da gibt es ja tausend Dinge, wo du sagst, Menschen können bei ganz vielen Dingen Glück empfinden.
Ja, wäre doch mal zum Schluss eine Idee für den Salon. Mach doch einfach mal ein Video über die Glücksmomente. Und guck dir das an, wenn das irgendwie mal der Tag größer ist als man selber.
Diese Idee nehmen wir mit. Vielen Dank, Regina.
Vielen Dank, hat mir total Spaß gemacht. Danke, Lars.
Gerne. Na gut, und dann gibt es ja noch diese Sache mit dem, ihr könnt es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören, ich muss es aber dennoch mal kurz ansprechen mit dem Coronavirus. Denn es gibt eine Sache, die mich wirklich maßlos aufregt gerade. Aber bevor ich das sage, möchte ich natürlich nicht versäumen zu erwähnen, weil es mir auch wirklich wichtig, ich verstehe alle Menschen, die sich momentan ein wenig unwohl fühlen aufgrund der Ausbreitung dieses neuen Virus. Kann ich verstehen. muss man sich auch nicht für schämen, wenn man sich nicht so wohl fühlt und wenn man da eher so ein bisschen ängstlicher ist, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich persönlich sehe das Ganze aber wirklich weniger dramatisch. Ich habe darüber ja schon in meinem Blog geschrieben, verlinke ich hier auch nochmal. Ich habe aber auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Also ich denke, ihr wisst, wie ich darüber denke. Ich sehe das Ganze insgesamt deutlich entspannter. Aber jetzt, diese Woche, habe ich mich aber mal aufgeregt über den Coronavirus. Das kann doch nicht wahr sein. Der neue James-Bond-Film, der Anfang April in die Kinos kommen sollte, wird nun wegen dieser weltweiten Situation auf November verschoben. Mann, November, das ist noch so lange hin. Ich finde das echt schade. Ich finde das wirklich schade. Aber nicht nur, weil ich den Film so gern gesehen hätte, sondern auch, weil ich finde, dass der Filmtitel uns allen in dieser hysterischen Zeit ein wenig Hoffnung gegeben hätte. Der neue James-Bond-Film trägt nämlich den Titel »Keine Zeit zu sterben«. Das war Nummer deutlich, der Friseur-Podcast fast live aus Hamburg. Zu hören auf nummerdeutlich.de, bei Spotify, auf Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Apps. Wer Feedback schreiben möchte, der tut dies entweder auf unserer Facebook-Seite oder schreibt eine Mail an podcast@nummerdeutlich.de. Dieser Podcast macht jetzt eine Woche Pause. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich am Freitag, den 20. März. Dann begrüße ich bei mir zu Gast echte Friseurprominenz, Oliver Schmidt aus Düsseldorf. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und sage Tschüss aus Hamburg.